Moin und willkommen im Korea-Café, eurem Podcast rund um Südkorea. Ich bin Jackie, 31 Jahre aus Hamburg und ich schreibe auf dem Blog Moin Seoul über alles Mögliche, was Südkorea betrifft. Für heute habe ich mir gedacht, machen wir mal eine Art kleines Q&A zum Thema Essen in Südkorea oder Essen in Korea generell, da ihr dazu immer wieder alle möglichen Fragen habt, die man nicht so richtig sonst, also die nicht lang genug für eine eigene Folge sind. Und deshalb ballern wir die jetzt alle einfach mal in eine Folge. Und das passt auch sehr gut, denn heute gibt es eine kleine Besonderheit. Denn passend zum Thema macht Easy Cook Asia den Sugar Daddy für diese Folge. Und das freut mich ganz besonders, da ja auch Ellie schon vor einigen Folgen vorgeschwärmt hat von deren Kochboxen. Und ich durfte jetzt die große One Korea Kochbox von denen ausprobieren und bin total begeistert. Mehr dazu aber auf jeden Fall später. Jetzt widmen wir uns gleich erstmal euren Fragen. Doch bevor wir richtig loslegen, wie immer, falls ihr noch eine Frage oder einen Themenwunsch habt für eine kommende Podcast-Folge, schickt mir die gerne per Mail an korea.podcast@gmail.com oder auch einfach über Instagram an koreacafe.podcast. Den Anfang machen wohl die Fragen zu dem Thema, die ich am häufigsten gekriegt habe. Und zwar treibt es euch sehr um, wie scharf das Essen in Korea ist. Ob wirklich viel Essen in Korea scharf ist und ob es dann auch Sachen gibt, die nicht scharf sind oder die nur ein bisschen scharf sind. Und ich kann total verstehen, dass das viele interessiert. Es ist ja über koreanisches Essen, wenn man sich jetzt nicht super intensiv damit beschäftigt, ist das, was halt populär ist, auf den ersten Blick wirkt es erstmal alles scharf. Das, was kulinarisch die wohl fast jeder mit Korea in Verbindung bringt, ist Kimchi, das je nachdem, wie es zubereitet wird, bisschen scharf bis ganz schön scharf sein kann. Dann haben wir noch, was viele kennen, die Korean Fire Noodles, die Bulldog Bokkeumyeon, die ja sehr viral gegangen sind mit den ganzen Challenges, wo sich viele übernommen haben. Und dann sieht man häufig in Dramen Essen wie Tteokbokki, Buri-jjigae und andere Gerichte, die einfach nur rot sind, wo man dann denkt, oh Gott, ist denn alles, was die essen, scharf? Deswegen kann ich total verstehen, dass man sich dann vielleicht, wenn man selber nicht so gerne oder viel scharf ist, dann vielleicht ein bisschen Gedanken dazu macht. Aber ich kann eine Warnung geben. Nein, es ist nicht super viel scharf in Korea. Also ja, man findet schon viele Gerichte, die scharf sind, beziehungsweise wo halt gochujang oder gochugaru, also die koreanischen Chiliflocken oder die Paste im Essen drin ist. Das heißt aber nicht zwangsläufig, dass etwas wirklich scharf ist. Also zum Beispiel im Bibimbap ist auch als Soße gochujang obendrauf. Und dadurch, dass aber halt so viel Reis und Gemüse und Fleisch noch mit dabei sind häufig, wird das ausgeglichen. Dadurch hat man dann nur wirklich den Geschmack von der Paste, vielleicht noch eine leichte Schärfe, je nachdem, wie viel man halt von der Paste genommen hat, aber eben nicht so sehr die Schärfe. Und das, finde ich, ist in relativ vielen Gerichten in Korea. Die sehen dann vielleicht von außen für Leute, die nicht gerne scharf essen, ein bisschen einschüchternd aus, weil sie halt so rot sind. Aber oft sind sie dann halt nur leicht scharf oder dadurch, dass dann ja auch Koreaner lieben ja auch Käse, dann noch Käse dabei ist, was das halt auch wieder noch weiter abschwächt. Und dann gibt es natürlich etliche Gerichte, wo auch einfach, also die halt einfach nicht scharf sind. Also man kann dem wirklich aus dem Weg gehen. Ich würde sagen, es ist 50-50. Gefühlt ist die Hälfte der Gerichte in Korea mit gochujang oder gochugaru, was wie gesagt nicht zwangsläufig heißt, dass die auch wirklich scharf sind. Und die andere Hälfte kommt komplett ohne aus und ist halt einfach überhaupt nicht scharf. Und ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, ich persönlich esse sehr gerne sehr scharf und bin sehr, sehr vielen Koreanern begegnet, die es halt einfach nicht tun. Also ich hatte teilweise sogar eher Schwierigkeiten, mit meinen koreanischen Freunden essen zu gehen, eben weil sie nicht so gerne scharf essen und dann halt lieber, ja, Korean Barbecue oder Fried Chicken essen wollten, weil das eben meistens, wenn man jetzt nicht natürlich was mit scharfer Marinade isst, halt nicht scharf ist. Und das fand ich super spannend, dass, obwohl sie ja so viele solche Gerichte haben, mir sehr viele Koreaner begegnet sind, auch irgendwie Bekannte oder wenn man im Tandem-Café oder sonst wo ist, die sagen, dass sie selber gar nicht so gerne scharf essen. Das ist, glaube ich, ziemlich genauso wie in Deutschland. Es gibt Leute, die mögen das total gerne und dann gibt es Leute, die mögen das halt gar nicht oder vertragen es halt auch einfach gar nicht. Und dementsprechend sieht halt auch die koreanische Küche aus. Man hat eine gute Auswahl und auch eine ausgewogene Auswahl an nicht scharfen Sachen und scharfen Sachen. Nun ist scharf ja aber auch eine sehr persönliche Wahrnehmung, was für ein scharf ist und was nicht. Manche Leute, auch wenn es ein Klischee ist, die mögen nicht mal Pfeffer in ihren Gerichten benutzen und andere kloppen sich in jedes Gericht Chiliflocken rein. Wenn man jemanden, der Pfeffer schon nicht mag, fragt, ob Bibimbap scharf ist, der wird wahrscheinlich sagen, ja. Wenn man aber jetzt jemanden fragt, der sich jeden Tag die Korean Fire Noodles reinzieht, der wird wahrscheinlich sagen, nein. Das ist halt eine sehr, sehr individuelle Wahrnehmung und kann ja auch, ich sag mal, ganz doof trainiert werden, umso öfter man scharf isst, umso mehr kann man oder umso besser kann man das halt auch essen. Und man schmeckt es dann halt auch leider irgendwann nicht mehr. Deswegen ist es sehr schwer zu sagen, wie scharf die Sachen sind. Na klar kann man Schärfe in Scoville messen, aber auch das soll ja nicht ganz so genau sein. In Korea ist mir aber aufgefallen, wenn man da fragt, wie scharf Essen ist, haben viele Restaurants so ein ungeschriebenes Gesetz, worin sie Schärfe häufig messen. Das fand ich ganz witzig, als ich das mitbekommen habe, weil viele meiner Freunde halt immer danach fragen, weil sie eben nicht so gerne scharf essen. Ihnen wurde immer gesagt, es ist schärfer, genauso scharf oder doppelt so scharf wie Shin-Ramen. Shin-Ramen sind eine der populärsten Instant-Ramen in Korea. Habt ihr bestimmt auch schon mal, also garantiert, wenn ihr K-Drama guckt, schon mal irgendwo gesehen. Meistens rote Packung mit einem schwarzen Schriftzeichen drauf. Wird wirklich sehr, sehr häufig gegessen dort und das ist für viele so der Marker für Schärfe. Und die sind, muss ich halt sagen, jetzt auch echt nicht super scharf. Deswegen finde ich es auch eigentlich passend, dass sie das als Richtwert machen, weil ich finde, es ist, was die meisten als scharf überhaupt richtig wahrnehmen würden und nicht als, da ist so ein leichter Kick drin, sondern die sind, glaube ich, schon ein ganz guter Messwert und ein ganz guter Richtwert, eben weil halt die fast jeder kennt. Also wenn ihr mal wissen wollt, was so der Richtwert für koreanisches Essen ist, könnt ihr einfach mal in einen eurer Märkte gehen, also in einen eurer Asia-Märkte oder auch online mal bestellen, Shin-Ramen. Wichtig, S-H-I-N und nicht J-I-N, weil Shin und Jin kann man schnell mal durcheinander bringen. Die sind auch scharf, mag ich persönlich viel, viel lieber. Ich verstehe den Hype und den Shin-Ramen überhaupt nicht. Die sind ganz nett, aber Jin-Ramen, die scharfen, nicht die milden sind furchtbar, die scharfen sind super, super lecker und viel, viel besser als Shin-Ramen. Aber ja, ich glaube, das ist ja auch wieder persönliche Favorites. Ja, und dann zu guter Letzt natürlich die Frage, ich hatte ja vorhin schon gesagt, die Küche ist relativ ausgewogen zwischen scharf und nicht scharf. Was sind jetzt aber konkret Gerichte, die ihr essen könnt, wenn ihr nicht scharf essen wollt oder nicht so viel, also nur so ein bisschen scharf essen wollt? Ganz klar, was man vielleicht noch kennen könnte, ist Jajangmyeon. Das sind dickere Nudeln, so ein bisschen ähnlich wie Udon-Nudeln, mit schwarze Bohnenpaste, Gemüse und Fleisch. Sehr, sehr lecker, aber auch vor allen Dingen finde ich geschmacklich ganz was anderes. Überhaupt nicht scharf, also da ist halt wirklich gar nichts drin. Das gleiche gilt für Japchae. Das sind halt auch wieder Nudeln. Ich glaube, es sind Süßkartoffel-Glasnudeln oder so. Oder auch generell Glasnudeln. Da ist halt auch wieder ganz viel Gemüse mit drin. Kann auch Fleisch mit drin sein, aber oft ist es wirklich einfach nur Gemüse und Sesamöl. Sehr, sehr lecker. Auch wieder keinerlei Schärfe in der Regel drin. Viele der Fleischgerichte sind halt tatsächlich nicht scharf. Also klar, für Vegetarier wird es dann jetzt natürlich ein bisschen schwieriger, aber das hatten wir in der einen Folge ja schon mal besprochen. Das ist es sowieso halt in Korea für Vegetarier. Aber ja, die meisten Fleischgerichte sind nicht scharf. Also das klassische Korean Barbecue mit Samgyeopsal ist nicht scharf. Klar, Kimchi oder so kann halt mal scharf sein, aber dann packt ihr das Zeug halt einfach nicht rauf. Das gleiche gilt für Korean Fried Chicken. Gibt es in scharfer Marinade, aber dann nehmt ihr das halt nicht. Gibt halt super viele andere Marinaden, die super, super lecker sind. Oder ihr nehmt es halt auch einfach so, wie es ist. Super lecker trotzdem. Ist trotzdem auch super lecker. Dann gibt es noch, das kannte ich tatsächlich nicht, bis mir das eine koreanische Freundin gezeigt hat. Und ich bin total verliebt darin. Jimdak, das ist sozusagen Huhn eingelegt und gekocht in so einer Art Sojasauce. Also es heißt halt auch Soy Chicken. Und da ist dann noch ganz viel Gemüse. Vor allem Kartoffeln sind auch ganz viel mit drin. Und das ist super, super lecker. Das ist so geschmacksintensiv und so, ach, also da hätte ich mich wirklich reinlegen können. Ich habe auch hauptsächlich das Gemüse gegessen, weil das einfach so gut harmoniert hat. Und vor allen Dingen, wenn man danach dann noch Bukkumbap macht, das kann man bei vielen Gerichten, die man in Korea isst, man kriegt ja häufig so eine große Pfanne für alle auf den Tisch. Und wenn dann nur noch ein bisschen Gemüse und Soße übrig ist, kann man halt Bukkumbap, das heißt halt gebratener Reis, noch bestellen. Dann kommen sie mit einer Portion Reis und braten einem das nochmal zusammen mit dem Rest der Soße und dem Rest vom Gemüse an. So wird kein Essen verschwendet und man hat nochmal eine zweite leckere Mahlzeit sozusagen. Das mit der Jimdak-Soße, so lecker. Oh, es ist lecker. Also das, egal ob ihr scharf mögt oder nicht, auf jeden Fall probieren. Es ist halt auch nicht scharf und ein richtig, also ich fand, es war eine richtige Geschmacksexplosion. Oh, ne, ich krieg direkt wieder Hunger. Dann kann man so, ich sag mal, von klassischen koreanischen Gericht, kann man halt noch sehr gut Jeon essen. Ich werde wahrscheinlich übrigens ganz viele Namen vielleicht ein bisschen butchern und komisch aussprechen. Ich gebe mir aber Mühe. Das sind, heißt immer koreanische Pfannkuchen, wird das immer genannt. Ich finde, es beschreibt es aber irgendwie ganz schlecht. Also es ist schon mit so ein bisschen Teig und dann kommt aber oft halt Gemüse rein. Entweder so eine Art Lauchzwiebeln oder Kartoffeln, Kimchi. In manchen Fällen ist dann halt auch noch Seafood mit dabei, also halt Meeresfrüchte mit dabei. Und da kriegt man dann halt ähnlich ähnlich wie im Korean Barbecue, dann noch verschiedene Side-Dishes, die man, und Beilagen, die man halt dazu dann essen kann. Und das ist halt auch in der Regel nicht scharf. Viele der Eintöpfe sind nicht scharf. Also Doenjang-jjigae, das ist aus fermentierter Sojabohnenpaste, kann man, also viele vergleichen das gerne mit Miso-Suppe, nur dass dann halt noch, ja, mehr Zutaten drin sind. Also viele der Eintöpfe sind nicht wirklich scharf. Dann, oh, ich glaube, es heißt Juk. Das ist Reisporridge. Es klingt jetzt, also ich finde immer, wenn man Reisporridge sagt, klingt nicht so gut. Aber es ist wirklich, wirklich lecker. Das ist im Endeffekt Reis mit verschiedenen Gemüsen oder Fleisch, whatever. Richtig schön zusammen verkocht, dass das so ein bisschen breiig ist. Aber sehr, sehr, also da ist super viel Geschmack einfach drin. Und auch noch so als kleinen Tipp für die Leute, die vielleicht nach einer Zeit einfach auch Bock haben auf Essen aus der Heimat. Und alle, die sagen, oh, ich mag aber koreanisches Essen. Ja, mögt ihr. Aber irgendwann hat jeder, glaube ich, einfach auch Bock auf ein Essen, mit dem man einfach aufgewachsen ist. Das ist total natürlich. Also ich kenne auch niemanden, bei dem das nicht so ist oder war. Die können sich dann auf jeden Fall mit Juk auch einen Gefallen tun, denn es gibt eins, das ist, glaube ich, Hähnchen oder so. Ist das Hähnchenjuk oder so? Das riecht und schmeckt einfach 1:1 wie Hühnerfrikassee. Das war auch viel zu viel für mein Gehirn, als ich das erste Mal gegessen habe, als ein Freund das bestellt hat. Ich war ein bisschen skeptisch, war es sah ein bisschen aus, als hätte das schon mal jemand gegessen, weil es halt deutlich zerkochter war als bei uns, weil es halt dieser Brei werden musste. War dann aber doch echt dann einfach versucht, weil es so sehr nach Hühnerfrikassee gerochen hat. Und ich dachte, okay, es irritiert mich, warum riecht das genau gleich? Dann habe ich es probiert und es hat 1:1 so geschmeckt. Kam mein Hirn nicht drauf klar, dass ich am anderen Ende der Welt einfach ein Gericht gefunden habe, das genauso schmeckt wie etwas, was ja für mich so ein richtiges deutsches Gericht aber ist. Also das, wie gesagt, ist super, wenn man da Bock drauf hat, auf so ein bisschen Heimatküche. Das gleiche ist auch bei den Jjon. Da gibt es nämlich Kartoffeljjon. Das ist im Endeffekt Kartoffelpuffer. Da sind dann zwar noch, anders bei uns natürlich dann, also so in Scheiben geschnittene Chilischoten mit drin, die sind aber nicht unbedingt wirklich scharf. Aber wenn man halt richtig Bock hat, kann man sich das dann einfach gönnen und hat dann so ein bisschen Heimatfeeling. Und super viel von den Streetfood-Sachen, so wie diese Egg Bun, also diese kleinen Brötchen mit Ei obendrauf, also die, wo das Ei so mit reingebacken ist, die sind nicht scharf. Es gibt super viele Sachen wirklich in Korea, die nicht scharf sind. Und wie ich schon sagte, ich kenne sehr viele Koreaner, die eigentlich selber nicht gerne scharf essen. Und ich habe eher den Eindruck eigentlich, dass Koreaner eher auf Süßes stehen. Also ich hatte mehr, gut, was klar ist, weil ich ja scharf mag, aber ich hatte mehr Probleme damit, dass irgendwie gefühlt alles süß war in Korea. Das werdet ihr vielleicht auch von YouTubern oder Bloggern oder so auch hören. Ich glaube, jeder hat mindestens eine Horrorgeschichte. Das ist übertrieben, aber schon so eine kleine Horrorgeschichte, wo man sich richtig auf was Leckeres, Deftiges zu essen gefreut hat, was man halt kennt. Sowas wie Frikadellen, Knobi-Brot oder sonst irgendwas, Pizza. Und dann schmeckt das plötzlich süß. Und wir reden nicht von einer leichten Süße, wie zum Beispiel eine Tomatensauce. Mit manchen Tomaten haben ja auch einfach so eine gewisse, also da kommt ja was gewisses Süßes mit drauf. Nee, wir reden hier wirklich Zucker. Eine Zuckersüße. Ja, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich will kein süßes Knobi-Brot. Und auch keine süßen Frikadellen. Das war meine persönliche Horrorgeschichte. Das war, ich glaube, im ersten oder zweiten Monat, den ich mit Lynn in Korea gewohnt habe, habe ich mir irgendwie in irgendeinem Markt fertige Frikadellen gekauft, weil ich halt mal richtig Bock wieder drauf hatte. Habe gedacht, okay, brätst du dir an? Und ich wusste, dass es so diese hinterhältige Zuckerfalle in Korea gibt, dass irgendwo Sachen, die eigentlich deftig sind, plötzlich süß schmecken. Und habe gedacht, na komm, du nimmst jetzt extra, weil es gab normale Frikadellen und es gab Frikadellen mit Zwiebeln. Und ich habe mir gedacht, okay, ich habe irgendwie einfach für mich logisch ist im Kopf. Zwiebel ist noch mehr deftig, also das muss deftig sein. Ich hau sie in die Pfanne, roch auch alles top, sahen halt auch gut aus, beiß rein und hab fast geweint, weil sie waren süß. Richtig süß. Also cool war das nicht. Vor allen Dingen halt, ich sag mal, mit ausländischem Essen in Anführungszeichen bin ich sehr, sehr vorsichtig, weil das halt durchaus dann plötzlich süß sein kann. Vor allen Dingen auch, wie gesagt, bei Pizza hat man das zum Teil, dass die dann plötzlich süß schmeckt. Pizza ist mir sehr wichtig. Also ja, da mache ich mir persönlich, wenn ich in Korea esse, immer mehr Sorgen drum, als schärfer war. Da ist natürlich jeder anders. Den einen oder anderen wird es vielleicht total freuen, dass deftige Sachen plötzlich süß sind.
I don't know.
Aber ja, genug von der Schärfe, wo ich mir den Mund jetzt eh schon ein bisschen wässrig geredet habe. Kommen wir zur nächsten Frage, die sehr häufig von euch kam, und zwar, was man meiner Meinung nach unbedingt essen sollte, wenn man in Korea ist. Das ist natürlich auch wieder eine sehr individuelle Sache. Da ist jeder anders. Ich persönlich finde, man muss sich durch Streetfood einmal so ein bisschen durchprobieren, weil das einfach eine sehr coole Auswahl hat und für wirklich jeden einfach was dabei ist. Insbesondere, auch wenn viele das immer so ein bisschen, ja doch, manchmal ein bisschen drauf herabsehen, so Myeongdong. Myeongdong hat aber einfach eine gute Auswahl an Streetfood, die, wie ich finde, für Touristen einfach am besten zugänglich ist. Klar, es ist ein Touristen-Hotspot, also natürlich sind sie zugänglich für Touristen, weil es gibt ja auch viele, ich sag mal, Night Markets oder generell, doch, ich glaube, es sind hauptsächlich Night Markets, wo du halt auch Stand an Stand an Stand hast, wo man Streetfood bekommt. Ich glaube aber, dass es für die meisten Touristen ein bisschen einschüchternd ist. Die sind häufig sehr voll und sehr anderes Feeling als in Myeongdong, wenn man sich konkret an diesen einen Stand stellt und es bestellt. Ich glaube, es ist weniger einschüchternd und man kriegt ja mehr oder weniger die gleichen Gerichte. Da nochmal ganz besonders für Streetfood, was ihr auf jeden Fall meiner Meinung nach probieren solltet, ist Fried Chicken, weil das Streetfood Fried Chicken und das, was man im Laden kriegt, schmeckt auch nochmal anders. Da kriegt man nämlich häufig auch noch so kleine Reiskuchen, die mitfrittiert wurden und die sind so lecker. Oh, die sind so lecker. Auf jeden Fall probieren. Dann gibt es auf so einen Spießen auch Reiskuchen und die sind dann häufig abwechselnd entweder mit Käse und oder Würstchen. Und die mit Käse sind halt wirklich gut. Die mag ich richtig gerne. Und wenn die dann so, werden halt so angebraten und der Käse zerläuft jetzt aber nicht richtig, er wird dann halt nur leicht weich, dass wenn man reinbeißt, er dann auch ein bisschen Fäden zieht, aber dass er einem jetzt nicht wegläuft. Und da wird dann auch häufig so ein bisschen Soße drauf gemacht, die zwar auch süß ist, aber das passt da richtig gut zu. Und es ist halt nicht so bappig süß, sondern es hebt den Geschmack einfach nur noch ein bisschen hervor. Das ist richtig lecker, sollte man auf jeden Fall probieren. Dann auch Tteokbokki. Tteokbokki, klar, ist mein Lieblingsessen, also mein lieblingskoreanisches Essen. Aber das Street Tteokbokki schmeckt deutlich anders als das, was man in Restaurants kriegt. Allein schon, weil das in Restaurants sind viel, viel mehr Zutaten drin. Das auf der Straße ist meistens wirklich nur die Reiskuchen. Vielleicht nochmal Omuk, also die Fischkuchen, die ich ja nicht mag, also das esse ich dann halt auch meistens nicht. Und manchmal, wenn sie fancy sind, sind dann auch noch Lauchzwiebeln mit dabei. Aber oft kriegt man, oder zumindest zuletzt, wo ich drauf geachtet hatte, hat man halt wirklich nur die Reiskuchen in der, in Anführungszeichen, scharfen Soße, weil das auf der Straße halt oft wirklich nicht so scharf ist. Dann so, ich sag mal, an Dessert in die Richtung. Wer es mag, sollte auf jeden Fall die Egg Buns probieren. Ich bin jetzt kein großer Fan von Ei, deswegen hat mich das jetzt nicht so umgehauen. Aber Hotdog ist etwas, was man auf jeden Fall auch probieren sollte, vor allen Dingen im Winter. Oh, das ist nicht, wie man vielleicht denken könnte, ein Hotdog, also irgendwie ein Würstchen im Brot, sondern es ist so eine Art Pancake, der gefüllt ist mit, ich glaube, es sind gehackte Haselnüsse mit Honig oder so. Super lecker, richtig, vor allen Dingen halt im Winter, richtig schöner Snack, der auch so richtig so ein bisschen Weihnachtsstimmung, finde ich, einbringt. Dann gibt es noch diese kleinen, von denen habe ich jetzt gerade den Namen leider vergessen. Das ist so eine Fischform, ein Gebäck in Fischform und die sind dann häufig gefüllt mit entweder rote Bohnenpaste oder Custard Cream. Ich weiß leider nicht, was Custard Cream im Deutschen ist. Ich habe keine Ahnung. Muss ich irgendwann nochmal nachschauen. Hätte ich wahrscheinlich vor der Folge machen sollen. Das ist ein bisschen wie Vanillecreme. Alter, wenn es jetzt wirklich Vanillecreme ist, dann ist es peinlich. Egal. Aber es schmeckt so ein bisschen wie so eine Art Vanillecreme. Super, super lecker. Und zu guter Letzt, einer meiner Favoriten ist auch wieder so ein Gebäck. Das kommt auch in so eine Pressen, ähnlich wie diese Fische. Und das sieht aus wie eine Walnuss danach. Und da ist dann auch, ich glaube, sind das gehackte Nüsse drin? Keine Ahnung. Super lecker. Wie ich jetzt gerade erfahren habe von einer Bekannten, ist das ein Lieblingssnack von Ajashis. Also bin ich jetzt auch ein Ajashi, weil das einer meiner Lieblingssnacks ist. Also super, super lecker. By the way, hier einmal am Rande. Fotos zu den ganzen Gerichten packe ich euch auf jeden Fall nochmal auf Instagram rein. Da ist es ja sowieso ein bisschen ruhiger geworden die letzten Wochen. Aber gerade bei Gerichten, man muss es sehen. Ich schreibe euch auch die Namen drunter, dass wenn ihr dann vor Ort seid, dann auch im Zweifel einfach ganz stumpf raufzeigen könnt, was ihr wollt, damit ihr so eine Vorstellung habt, wovon ich hier eigentlich die ganze Zeit gerade rede. Also ja, jetzt versuche ich mich mal loszureißen vom Streetfood. Was sollte man noch unbedingt probieren? Tteokbokki in einem richtigen Restaurant. Einfach, weil das nochmal ein ganz anderer Flair ist. Also nicht nur Flair, sondern es ist wirklich einfach ein anderes Gericht auch ein Stück weit. Dann für die Fleisch essen, klar, wenn man Korea ist, sollte man auch mal Korean Barbecue essen. Traditionell, wir hatten ja glaube ich schon mal drüber geredet, Koreaner trinken gerne viel Alkohol. Deswegen gibt es gewisse Gerichte, zu denen dann, ich sag mal in Anführungszeichen traditionell, man dann bestimmten Alkohol trinkt. Korean Barbecue und Soju gehen halt meistens zusammen und es passt halt auch tatsächlich gut zusammen geschmacklich. Was nicht heißt, dass ihr trinken müsst, aber wer möchte, das passt gut dazu. In demselben Rahmen fällt dann auch Fried Chicken. Dazu trinken halt viele gerne Bier. Und Fried Chicken ist auch etwas, was ich euch auf jeden Fall empfehlen würde. Es ist wirklich super lecker und eine der Sachen, die ich, seitdem ich Vegetarier bin, am meisten vermisse, weil es wirklich so lecker ist. Vor allem Popcorn Chicken. Also Popcorn Chicken hat nichts mit richtigen Popcorn zu tun, sondern es geht darum, dass es im Endeffekt ohne Knochen ist. Die Stücke sind ein bisschen kleiner. Man kann sie gut mit einem Stäbchen aufnehmen oder mit der Hand, whatever. Und ja, hat halt keine Knochen mehr. Und dazu kriegt man häufig als Side-Dish noch eingelegten Rettich und der passt richtig gut dazu, weil man dadurch irgendwie auch mehr essen kann. Weil häufig hat man es ja, wenn man so viel Fleisch isst und dann so viel Fett, dass einem ja der Magen halt schnell dicht macht und sagt, boah, nee, jetzt reicht ja auch. Was ja vielleicht eigentlich auch, während ich drüber rede, vielleicht auch ganz gut ist. Aber der Rettich sorgt so ein bisschen dafür, dass das alles ein bisschen ausbalanciert wird, auch geschmacklich im Mund, dass man das nicht so schnell über hat. Und die gehen super zusammen. Und weil das halt so viel zusammen gegessen, / getrunken wird, Chicken und Bier, heißt das häufig Chimek, also Chicken und Mekju, also Mekju heißt Bier. Also Chimek ist dann Chicken und Bier. Dann weiß man, was auf einen zukommt. Noch zum Fried Chicken. Wenn ihr die Chance habt, esst auf jeden Fall Fried Chicken am Hangang, also am Hanfluss. Das kann man sich nämlich direkt dorthin liefern lassen. Und das ist dann meistens auch das Boneless Chicken, also ohne Popcorn Chicken. Da kriegt ihr dann den Rettich. Ich habe Bier auch häufig direkt mit dazu und habe eine ganz tolle Aussicht. Und das ist so eine typische Sache, die Koreaner machen. Also dann habt ihr zwei Fliegen mit einer Klappe. Ihr esst was Typisches, was man mit seinen Freunden isst. Und dann auch noch an dem Ort, an dem man es typischerweise in Korea isst. Noch zum Thema Alkohol mit Essen gibt es noch einen Klassiker. Und zwar ist das John, also diese Pfannkuchen. Die trinkt man mit Makgeolli. Und zwar nicht nur einfach so, sondern wenn es in Korea regnet, sagt man, man trifft sich zum Makgeolli und John trinken. Also trinken und essen. Ich weiß nicht warum. Ich habe das jetzt schon mehrere meiner Freunde gefragt. Die konnten mir das nicht richtig erklären. Es ist irgendwie einfach eine Tradition. Und Makgeolli ist für die, die es nicht kennen, das ist, ja, Schnaps ist es auch nicht so richtig. Also es ist fermentierter Reiswein, könnte man sagen. Ja, hat schon einen sehr eigenen Geschmack. Das muss man, glaube ich, auch echt mögen. Ich musste mich am Anfang ein bisschen dran gewöhnen. Jetzt mag ich es sehr, sehr gerne. Und die gehen sehr gut zusammen. Sollte man auf jeden Fall probieren. Eben, weil es halt auch kulturell halt so ein Ding ist, was für mich einfach zu Korea gehört. Und jetzt dann noch, ich sag mal, meine persönlichen Sachen. Klar, die meisten von euch kennen Bibimbap, Kimbap. Sind nicht meine persönlichen Favoriten, aber weil es einfach so dazugehört, wenn ihr es probieren wollt, go for it. Da seid ihr definitiv am richtigen Ort. Persönlich würde ich euch halt empfehlen, Jajangmyeon auf jeden Fall zu probieren. Super lecker und man findet es vor allen Dingen halt auch in Deutschland nicht so häufig, weil hier in Deutschland kriegt man ja auch Bibimbap inzwischen an jeder Ecke. Aber Jajangmyeon ist echt schwer zu finden. Also diese schwarze Bohnenpaste mit Nudeln oder umgekehrt. Und Japchae. Also auch wieder diese Glasnudeln mit Gemüse und Sesamsoße. Super lecker. Auf jeden Fall probieren, wenn ihr die Chance habt. Und Jimdak, also das Soja-Chicken. Das sind so die Gerichte, wo ich sage, das sollte jeder mal probieren. Noch so ein persönliches Ding, das ich halt auch immer gerne esse, aber eher aus nostalgischen Gründen, weil ein Kumpel von mir das so gerne mag und wir das einfach ständig essen, ist Budejjigae. Das ist dieser Militäreintopf, wie er auch genannt wird. Den, finde ich, muss man alleine auch schon deshalb probiert haben, weil er in Anführungszeichen so geschichtsträchtig ist und schmeckt halt auch einfach gut. Es ist im Endeffekt halt ein Eintopf mit Fleisch, Nudeln, Gemüse, da ist eigentlich für jeden was dabei. Also wenn da jemand bei ist, der jetzt nur Fleisch dauernd essen will und andere will aber nur Gemüse essen, solange es ihn jetzt nicht stört, dass es im gleichen Topf ist, kann halt wirklich jeder essen, was er will. Das ist das, was ich bei einem Budejjigae so gut finde. Da ist irgendwie alles drin. Ja, das sind so die Sachen, die ich sagen würde, sollte jeder probieren, wenn er mal in Korea ist. Im doppelten Sinn. Die nächste Frage. Essen Koreaner viel Schweinefleisch? Ja, ich würde sogar behaupten, dass das mit das häufigste irgendwie ist. Das meiste Fleisch in Korean Barbecue ist Schweinefleisch. Es gibt auch Restaurants, wo man Rind kriegt und ganz selten sogar mal Chicken. Das habe ich tatsächlich auch nur einmal gesehen. Also für Korean Barbecue. Aber das meiste ist schon Schweinefleisch. Ja, und auch in vielen Gerichten, wo halt was mit drin ist, ist es halt auch häufig Schwein oder Chicken. Die beiden. Also Rind ist, glaube ich, eher tatsächlich ein bisschen seltener. Vor allem im Vergleich jetzt zu Deutschland. Und dann gibt es ja auch noch zum Beispiel, ich habe es vergessen, wie es heißt. Pal. Also Schweinefuß im Endeffekt, das ist bei uns Eisbein, mehr oder weniger. Das gibt es in Korea auch relativ häufig. Die essen schon recht viel Schweinefleisch. Aber auch wie bei vielen anderen, falls ihr jetzt aus religiösen Gründen oder auch einfach aus welchen Gründen auch immer kein Schwein essen wollt, könnt ihr super umgehen. Wie gesagt, ich würde fast sagen, Schwein und Hühnchen sind relativ gleich auf. Also man kann dem gut aus dem Weg gehen. Und selbst wenn jetzt Freunde von euch in ein Korean Barbecue Restaurant gehen, und häufig in Restaurants ist es halt so in Korea, dass sie auf ein, zwei Gerichte spezialisiert sind, ihr also jetzt nicht wie in Deutschland 10 verschiedene Gerichte bestellen könnt, die alle grundverschieden sind. Gibt es auch solche Restaurants, aber die meisten sind halt spezialisiert. Dann könnt ihr euch aber meistens, also es ist fast in allen aber auch so üblich, dass man dann halt Eintöpfe, Bibimbap oder so dazu bestellen kann und dann esst ihr halt einfach das. Man muss sich deswegen nicht auch aus Gruppen ausschließen oder so, also man kann auch so das ganz gut machen. Ich hatte auch eine Bekannte, die Muslima ist und in Korea so ein bisschen gestruggelt hat, und sie meinte auch, sie ist dann irgendwann einfach dazu übergegangen, dann halt Bibimbap oder Eintopf zu essen. Dann hat sie sich halt nicht ausgeschlossen gefühlt, konnte aber mit ihren Freunden nochmal essen gehen. Na klar, nehmen die auch auf sie Rücksicht, aber manchmal möchte man, also ne, mal muss sie dann halt auch Rücksicht nehmen, das ist dann halt so. Genau, also das kann man auf jeden Fall machen. Ja, die nächste Frage ist auch wieder, finde ich, ein bisschen ähnlich, und zwar essen Koreaner viel Fastfood. Da musste ich tatsächlich eine Weile drüber nachdenken, weil das ja sehr davon abhängt, was man als Fastfood oder was man zu Fastfood zählt. Weil mein erster Impuls war zu sagen, nein, weil ich halt eher daran gedacht habe, wie wir halt Fastfood häufig definieren. Und ja, die gleichen Sachen essen sie nicht unbedingt. Also klar, gibt's drüben halt auch McDonald's, Burger King und auch eigene, also von Korea eigene Ketten wie Lotteria ist es, glaube ich, und Mom's Touch, weirder Name, irgendwie komme ich nicht drüber hinweg, aber ja, es gibt halt einige Fastfood-Ketten da, die auch immer gut besucht sind. Wenn man länger drüber nachdenkt, glaube ich schon, ja. Ich glaube, Koreaner essen verhältnismäßig viel Fastfood. Wenn man halt sowas wie Streetfood, Essen aus dem Convenience Store, also sprich Kimbap und die vorgefertigten Meals, die man da bekommt, die man aufwärmen kann, Instant-Nudeln, also Ramen. Wenn man das alles dazu zählt, was es wahrscheinlich tut, dann ja, dann würde ich schon sagen, essen Koreaner, je nachdem natürlich, nicht alle, ja, ist klar, aber würde ich schon sagen, essen relativ viele Leute verhältnismäßig häufig Fastfood. Einfach aber auch schon wegen diesem schnellen Lifestyle, den viele haben. Sie haben oft nicht viel Zeit, gerade irgendwie, wenn sie zwischen zwei Terminen sind oder sich halt gleich nochmal irgendjemand treffen, aber noch schnell was essen wollen. Und dass man in vielen Restaurants nach wie vor nicht richtig alleine essen kann. Es gibt Restaurants, in denen geht das problemlos, aber zum Beispiel, wenn ich jetzt in ein richtiges Restaurant gehe, um Tteokbokki zu essen, dann werde ich das alleine nicht machen können, weil die halt immer die gleichen Portionen haben und die sind halt für mehrere Personen ausgelegt. Und das ist halt bei relativ vielen Gerichten der Fall. Und insofern, ja, bleibt einem dann, wenn man alleine essen will, häufig keine andere Möglichkeit als dann halt, oder nicht viele, es gibt schon, aber nicht so viele andere Möglichkeiten, als eben halt dann Ramen zu essen oder irgendwo an einem Streetfood-Stand sich was zu holen oder eben ja, in ein Fastfood-Restaurant zu gehen und sich da was zu holen. Aber ich finde, genauso auch ist es dann, dass sie dann aber abends, wenn sie sich mit Freunden oder so treffen, dann geht man halt in ein Restaurant und geht richtig essen oder dass zu Hause richtig gekocht und gegessen wird. Also ich finde, es ist meistens so vielleicht eine ganz gute Balance. Fastfood an sich ist ja nicht zwangsläufig schlecht. Ja, ich glaube schon, Koreaner essen, wenn man das alles mit dazu zählt, schon nicht wenig Fastfood auch. Aber wie gesagt, muss ja, also Kimbap zum Beispiel halte ich jetzt nicht für ungesund, aber es ist halt auch Fastfood irgendwie. Heißt es ja auch nicht, also hat ja auch keiner gesagt. Bin schon wieder völlig am Überdenken hier alles. Ja, wir kommen jetzt immer mehr zu den sehr konkreten Fragen, die ihr gestellt habt. Wie sieht denn typisch koreanisches Barbecue aus? Also auch natürlich hier wieder. Ich werde scheinbar sehr, sehr viele Fotos auf Instagram posten müssen, dass ihr das dann auch einmal seht. Typisches koreanisches Barbecue ist, dass man in der Mitte einen Grill hat, der ist entweder in den Tisch eingebaut oder ist halt ein Gasgrill, der oben aufgesetzt wird. Dann hat man häufig oben noch eine Abzugshaube über sich, dass dann halt der ganze Dunst und Rauch alles abziehen kann. Ne? Man kommt sein Fleisch. Man kriegt dann halt verschiedene Salatblätter oder auch andere Blattsorten, in die man dann halt sein Fleisch mit den Beilagen zusammen einwickeln kann, so dass man halt wirklich nicht, also kann man auch, aber dass man, das ist ja auch das Besondere, sage ich mal, an Korean Barbecue, dass man nicht einfach nur das Fleisch isst, sondern das Fleisch in Kombination mit den Beilagen und allem ist. Da gibt es halt, es variiert natürlich von Restaurant zu Restaurant, was man an Beilagen bekommt. Kimchi ist meistens dabei, dann Samjang ist häufig dabei, das ist eine Paste, die finde ich immer ganz schwer zu beschreiben. Das ist eine der wenigen eher salzigen Sachen in Korea. Die ist sehr deftig, passt halt echt super gut zu Gemüse oder Fleisch, so als Soße. Dann hat man häufig eingelegten Rettich, Lauchzwiebelsalat, eingelegte Zwiebeln. Also es gibt ja auch, werden wir auch gleich nochmal ausführlicher drüber reden, Kimchi ist halt nicht gleich Kimchi und theoretisch ist fast alles, was eingelegt und fermentiert ist, technisch gesehen Kimchi. Also das ist nicht immer dieser Kohl-Kimchi, von dem viele von euch ausgehen. Und da kriegt man halt irre viel von. Dann sehr häufig Knoblauchzehen oder kleingeschnittene Knoblauchzehen. Wenn ihr da mal Korean Barbecue esst, auf jeden Fall haut euch die auf den Grill, denn gegrillter Knoblauch ist der Shit. Das war mir, bis ich in Korea war, nicht klar. Es ist so lecker. Schmeckt halt auch überhaupt nicht mehr. Also diese Schärfe vom frischen Knoblauch ist überhaupt nicht mehr da. Es ist eher ein bisschen süßlich. Super, super lecker. Macht das auf jeden Fall mal. Ja, was erwartet euch noch? Man kriegt häufig eine Schüssel Reis auch dazu. Schere, was zum Wenden. Und dann haut ihr euch selber euer Fleisch immer in die Mitte. Wendet das, wie ihr mögt. Packt drauf, was ihr mögt. Viele braten zum Beispiel auch gerne ihren Kimchi an. Und dann nehmt ihr euch ein Stück von dem Salat oder was auch immer für Blätter ihr gekriegt habt. Packt da eure Beilagen, das Fleisch, was auch immer ihr wollt, mit drauf und stopft euch das dann in den Mund. Ja, das ist im Endeffekt, so sieht ein Tisch aus. Dann steht immer eigentlich noch die obligatorische Wasserflasche, so wie in fast jedem Restaurant auf dem Tisch, die man immer dazu kriegt. Und natürlich, wie erwähnt, meistens Soju. Aber ja, seht ihr dann ja auf Instagram auch nochmal, wie so ein typischer Tisch häufig aussieht. Und stimmt, wo wir gerade beim Thema sind, das hat keiner von euch gefragt, aber ich finde, das ist so ein Fun Fact zur koreanischen Esskultur. Häufig hat man, vor allen Dingen in diesen, ich sag mal, eher traditionelleren Restaurants, häufig hat man dann auch noch einen Eintopf oder so mit auf seinem Tisch. Und das nicht, weil man den unbedingt bestellt hat, sondern das ist dann häufig Service. Und denn Service in Korea hat eine völlig andere Bedeutung als bei uns. Bei uns ist halt Service einfach, ja, zuvorkommen, sein, sich, ne, jemanden gut aufgehoben fühlen, etc. Service in Korea, der Begriff heißt eigentlich aufs Haus sozusagen dann. Also es ist dann häufig, wenn einem das Essen gebracht wird, dass man dann plötzlich halt noch ein zusätzliches Gericht auf den Tisch kommt und dann sagen sie dann konkret auch Service. Also es heißt auch wirklich Service. Und dann weiß man, ah, okay, das gibt's jetzt aufs Haus so. Und das machen sie für Kundenbindung und hier und da bla. Und deswegen hat man es relativ häufig, und ich hatte es zumindest sehr, sehr häufig bei Korean Barbecue, dass man dann halt sowas noch dazu gekriegt hat. Und was ich spannend fand, war, dass es auch okay ist, aktiv danach zu fragen. Also ich hatte es bei vielen koreanischen Freunden, dass sie dann aktiv danach gefragt haben, ob sie vielleicht Service bekommen können, was halt so bizarr für einen klingt, nach Service zu fragen. Aber und dann war klar, entweder ja oder nein. Und es ist auch völlig okay, scheinbar danach zu fragen. Und dann hat man im Zweifel halt noch einen Topf dazu gekriegt. Also ja, das könnt ihr euch auch noch erwarten. Von den ganzen deftigen Hauptspeisen kommen wir jetzt mal zu etwas Süßem. Und zwar hat jemand gefragt, was sind typische Süßigkeiten und womit kann man sie am besten vergleichen? Das ist natürlich richtig schwer. Also ich fand das super, super schwer. Das Erste, was mir einfällt, wo ich auch ganz klar sagen kann, da habe ich einen direkten Vergleich, ist halt Peppero. Das sind im Endeffekt Mikado-Sticks. Also nicht wie das Spiel, sondern wie der Snack, den wir auch haben, Mikado. Ist eigentlich genau das Gleiche. Oder halt auch, wer es kennt, ich glaube in Japan, da kommen sie nämlich eigentlich her. Ah ja, genau, ich musste direkt mal nachschauen. In Japan heißen die Pocky. Und die haben die nämlich eigentlich auch erfunden, auch wenn Peppero und Pocky sich da regelmäßig in Jahre kriegen, weil Korea behauptet, sie hätten es erfunden. Das ist so ein Snack, den man wirklich überall bekommt. Und es geht sogar so weit, dass es einen eigenen, in Anführungszeichen, Feiertag hat. Also am 11.11., wenn bei uns die Karneval-Leute unterwegs sind, wird in Korea der Peppero Day gefeiert, weil halt die Sticks aussehen wie eine Eins. Und ja, deswegen ist der 11.11. immer Peppero Day. Und da schenkt man sich einfach, egal ob Kollegen, Freunden, Nachbarn, Bekannten, da kann man einfach jedem, den man mag und auf den man Bock hat, oder dem man Bock hat, was Gutes zu tun, kann man einfach eine Packung Peppero schenken. Das boomt auch richtig, also die Geschäfte sind voll von allen möglichen Varianten, war anders als bei uns. Bei uns gibt es ja, glaube ich, nur 3 oder 4. Und es ist dann halt klassisch, ne, weiße, dunkle Vollmilchschokolade und vielleicht dann nochmal Mandelstücke oder so. Ich weiß nicht, ob wir das inzwischen auch haben. Da gibt es aber halt alles. Es gibt mit Joghurt, mit After Eight, mit, oder gab es mal After Eight? Ach, es gibt alles mal. Also ich glaube, es gab insgesamt 30 verschiedene Sorten oder so schon. Dann auch in verschiedenen Dicken und verschiedenen Größen. Also es gibt welche, die sind so groß wie mein Unterarm. Und dann gibt es Sets, um selber Pepper Roast zu machen. Also das boomt. Und klar, werden manche jetzt wieder schreien, oh, Kommerz, Kommerz. Ich finde es ganz süß, weil die, und die sind auch nicht teurer zu dem Feiertag, so wie bei uns. Die kosten genauso viel wie sonst auch. Im Gegenteil, man kriegt sie sogar günstiger häufig, also so 2 für 1. Die kosten umgerechnet vielleicht 75, 80 Cent. Und ich finde es eine schöne Geste, wenn man dann halt sagt, keine Ahnung, ich sehe jetzt nachher noch eine Freundin oder einen Arbeitskollegen, den ich gerne mag, dass man sagt, komm, ich gebe jetzt mal 80 Cent aus und mache der Person eine Freude. Also ich finde das jetzt überhaupt nicht schlimm. Ich finde das eigentlich eine ganz süße Sache. Ich mache das auch jedes Jahr immer, wenn ich dann da bin. Oder halt hier bei Freunden, die halt wissen, was es damit auf sich hat. Es zeigt halt einfach, man denkt aneinander. Also ja, das ist so eine typische Süßigkeit, die wir auch haben. Das war ja die eigentliche Frage. Und ansonsten bin halt nicht so der süße Esser. Deswegen kenne ich mich da jetzt nicht ganz so krass aus. Aber was mir aufgefallen ist, und das mag Linde mich auch sehr gerne, das sind diese Jellies. Und zwar hat das nichts mit Wackelpudding oder so zu tun, sondern sind es eher wie Gummibärchen. Aber, und da gebe ich recht, die schmecken einfach irgendwie nochmal anders. Also wie gesagt, das kann man am ehesten mit Gummibärchen vergleichen, aber es ist nicht ganz das Gleiche. Und die kriegt man halt auch in allen möglichen Geschmacksrichtungen an so ziemlich jedem Convenience Store, in jedem Supermarkt. Das ist so eine typische Sache. Und ansonsten an Süßigkeiten gibt es halt in Korea viel wirklich, was es bei uns einfach auch gibt. Also da, finde ich, gibt es in Korea jetzt nicht so viel ungewöhnliche Sachen. Ja, also das ist jetzt vielleicht für den einen oder anderen enttäuschend, aber ich wüsste jetzt nicht, abgesehen jetzt von gewissen Streetfood-Sachen, die ich jetzt aber auch schon erwähnt hatte, jetzt nichts, was typisch koreanisch ist, was es bei uns nicht, aber halt sowieso, also was es bei uns halt einfach auch gibt. Oh, doch! Ja, es ist immer so. Gerade wenn man sowas sagt, fällt es einem dann ein. Eine Sache fällt mir doch ein, die viele von euch wahrscheinlich jetzt auch kennen werden, und zwar Dalgona. Und zwar nicht dieser Kaffee oder so, wie ich mir jetzt habe sagen lassen, dass das überhaupt nicht gleich schmeckt. Das sind die kennt ihr wahrscheinlich, die Squid Games gesehen haben, kennen das. Das sind diese süßen Oblaten, wo ein Symbol eingestampft ist. Das ist so ein richtiges, aus wirklich alten Zeiten, so eine Süßigkeit. Ich bin deswegen auch super happy, dass Squid Games das mit aufgenommen hat, weil in Korea war es halt wirklich schon so, das haben halt nicht mehr so viele gekauft. Es gab nur noch ganz super wenig kleine Stände und das waren dann auch wirklich, ja, Ajummas, die wirklich direkt auf der Straße, die dann so gebacken haben, die aber leider halt nicht mehr so viel gekauft wurden und jetzt boomt es halt total. Also ich freue mich für die richtig, dass das jetzt gerade wieder so boomt. Ich muss halt gestehen, ich habe das selber noch nicht probiert, weil ich halt eigentlich nicht so gerne süß esse. Aber ihr habt auf jeden Fall die Chance, das selber mal auszuprobieren, denn Easy Cook Asia hat auch dazu eine Box gemacht zu Squid Games, wo sie verschiedene Spiele da drin haben, also natürlich stirbt dabei ja niemand, aber das Wummelspiel, das mit den Karten, das, wo man das umschmeißen muss, und sie haben ein Bugset mit dem Runterstampfer und verschiedenen Ausstechern für Dalgona. Das heißt, wenn ihr das mal probieren wollt, könnt ihr euch einfach über Easy Cook Asia die Box holen. Und dann könnt ihr das einfach selber zu Hause mal ausprobieren. Und dann vielleicht auch nachspielen. Bis zu einem gewissen Punkt. Nicht übertreiben. Das wären jetzt so die Sachen, die mir einfallen. Wie gesagt, das ist... Ich werde das nächste Mal, wenn ich da bin, mal drauf achten. So, kommen wir zur nächsten Frage. Wie werden die Suppen gemacht, beziehungsweise Brühe? Sehr konkrete Frage. Die Basis für die meisten Suppen sind tatsächlich diese Pasten. Also gochujang, die fermentierte koreanische Chili-Paste, oder doenjang, also die fermentierten Sojabohnenpasten. Die sind die Grundlage für die meisten Eintöpfe eigentlich. Und Brühe ist sehr häufig Anchovies, also Fische. Oder, und, muss man sagen, weil man kann die auch mixen, Dashima, das ist getrocknete Algen, und Shiitake-Pilze, auch wieder getrocknet. Die geben halt wahnsinnig viel Geschmack ab und entweder, wenn man es halt vegetarisch will, nimmt man nur Dashima und Shiitake oder auch eins von beiden, man muss das nicht mischen, aber viele nutzen halt auch Anchovy als Grundlage. Die Sachen sind so wirklich das, so die Grundlagen für Brühen und Eintöpfe oder halt auch bei Tteokbokki ist es halt auch, was viele nicht wissen, dass bei, außer halt bei dem Streetfood-Tteokbokki, weil sie da häufig manchmal gar keine Grundlage nehmen, außer halt den Pasta. Aber eigentlich macht man vorher noch eine Brühe und die ist dann halt entweder aus Dashima und Shiitake oder eben Anchovies. So, und jetzt kam die Frage, auf die ich wirklich keine Antwort habe, und zwar, was ist das beste Kimchi-Rezept? Und das aus mehreren Gründen, denn wie ich ja schon sagte an voriger Stelle, ist technisch gesehen Kimchi der Oberbegriff für alles, was halt fermentiert und eingelegt wird. Wenn ihr Gurken-Kimchi, deswegen heißt es auch immer Kimchi, ist halt da ist dann auch kein Chinakohl drin. Das ist dann halt wirklich nur die Gurken oder nur der Rettich. Ich nehme aber an, du meinst tatsächlich den Chinakohl-Kimchi und es gibt davon halt 100 oder 1000 verschiedene Rezepte und es liegt daran eben, weil das jeder anders mag. Von der Schärfe, von der Süße, weil ja, häufig werden halt auch Apfelstücke oder sowas noch mit reingemacht oder Birnenstücke, was auch immer. Das ist halt wirklich sehr, sehr individuell. Und hinzu kommt, ich mag Kimchi, aber ich mag Kohlkimchi nicht so gerne. Also gerade dieses klassische Kimchi ist tatsächlich nicht unbedingt mein Liebling von denen. Ich weiß nicht warum. Also ich finde es, also ich hasse es auch nicht, aber ich reiß mich nicht drum, das zu essen. Nicht mein Liebling. Was ich dir aber auf jeden Fall empfehlen würde, wenn du wirklich noch auf der Suche nach einem Rezept bist und vielleicht noch nicht das Richtige für dich gefunden hast, gibt es zwei YouTuberinnen, die aber halt tatsächlich auch richtige gelernte Köche sind und die teilen ganz, ganz viele tolle Rezepte zur koreanischen Küche. Also es gibt ganz viele YouTuberinnen dazu, aber es gibt zwei, die ich wirklich empfehlen kann, eben weil sie halt auch Experten einfach sind. Und zwar ist die eine Mangchi. Ist eine super, super, also sind beide super sympathische Frauen, richtig herzlich und machen immer vor allen Dingen sehr einfach verständliche und sehr leicht anzupassende Rezepte. Also sie erklären auch jedes Mal, wie man Rezepte immer für sich anpassen kann, wenn man zum Beispiel Vegetarier ist oder gegen irgendwas allergisch ist. Sie bieten halt immer für vieles Alternativen. Und das, wie gesagt, sind Mangchi und Songyong Long Guest. Zwei, wie gesagt, sehr sympathische Frauen, verlinke ich euch alles. Und die haben halt auch Kimchi-Rezepte und da könnt ihr euch ja mal durchprobieren. Ja, wie gesagt, leider dadurch, dass ich selber kein cool Kimchi esse, kann ich jetzt keins meiner Lieblingsrezepte geben. Aber ja, viel Erfolg. So, vorletzte Frage. Ich merke auch, werde langsam heiser. Welche koreanischen Gerichte passen in eine Low-Carb-Diät? Musste ich direkt erstmal ein bisschen gucken, was so zu Low-Carb alles gehört, weil klar, es ist ja im Namen. Ich weiß, aber da ich mich da selber nicht so viel mit befasse, musste ich erstmal so ein bisschen gucken. Theoretisch halt wirklich, dadurch, dass in Korea so viel Fleisch gegessen wird, kann man halt wirklich einfach sehr viel Barbecue essen. Sehr viele Fleischgerichte sich einfach raussuchen, weil in Korea schon sehr viel auch sonst mit Nudeln oder eben mit diesen Reiskuchen ist. Was ich sehr spannend fand, war, ich musste nämlich direkt daran denken, dass viele meiner koreanischen Freundinnen mir immer erzählt hatten, wenn sie abnehmen wollen oder wenn sie auf Diät sind, dass sie einfach den Reis weglassen. Das heißt, sie essen, was sie wollen. Sie gehen Budejjigae essen. Sie gehen, keine Ahnung, sie gehen halt überall normal essen. Aber man kriegt halt fast überall so diese Schüssel Reis immer für jeden. Und die ignorieren sie dann halt einfach. Die essen sie dann nicht. Um dann halt die Kohlenhydrate einzusparen. Also insofern würde ich sagen, kannst du es ihnen einfach gleich tun. Aber sonst an konkreten Gerichten, wie gesagt, Korean Barbecue, Jimdak kann ich mir vorstellen, dass das auch sehr Low Carb ist. Und da musste ich nämlich ein bisschen recherchieren, hatte aber den Eindruck, dass das auch ein Low Carb Rezept ist, und zwar Japchae. Weil es sind ja Süßkartoffelnudeln. Und bei den Süßkartoffel-Japchae ist halt einfach sehr viel Gemüse auch mit bei. Und es gibt scheinbar auch wirklich das nur aus Glasnudeln. Und die haben ja halt super wenig Kohlenhydrate. Das sind so die Sachen, die ich jetzt auf Anhieb finden konnte. Ich fand das auf jeden Fall eine sehr spannende Frage und ich werde auf jeden Fall auch nochmal die Augen offen halten, ob ich noch mehr Gerichte finde, die da reinfallen. Aber da ich halt leider mit Diätplänen und sowas leider nicht so viel, davon leider nicht so viel Ahnung habe, ist das für mich halt schwer einzuschätzen, dass es auch wirklich Low Carb ist. Deswegen, ja, halte ich mich bei anderen Gerichtempfehlungen einfach lieber ein bisschen zurück, bevor ich hier irgendeinen Schmurz sehe und dann heißt es, Jackie hat aber gesagt, das ist Low Carb. So, damit kommen wir jetzt auch zur letzten Frage. Und zwar, wie authentisch sind die koreanischen Gerichte in Deutschland? Und die Frage finde ich aus verschiedenen Gründen super spannend, denn genau das frage ich mich nämlich auch regelmäßig und deshalb probiere ich mich jetzt schon seit einigen Wochen und Monaten mit Lynn durch alle Restaurants und Cafés in Hamburg schon mal, die halt koreanisch sind oder koreanische Gerichte anbieten, um halt zu schauen, wie authentisch sind die und wie nicht. Da habe ich jetzt einiges schon in der Backline, dass die Blogposts dazu, die kommen nächstes Jahr dann peu à peu alle raus. Und da kann ich schon mal sagen, zumindest halt für Hamburg, also ich glaube auch Großstädte haben es da vielleicht im Zweifel ein bisschen besser natürlich nochmal, dass die im Schnitt schon recht authentisch waren. Bis auf eine Sache, die mir schon aufgefallen ist nach jetzt drei Restaurants. Und zwar, dass es relativ viele gibt, die insofern eingedeutscht sind, dass auf super viele Sachen Erdnüsse geballert werden. Und Erdnüsse haben einfach so gar nichts mit der koreanischen Esskultur zu tun. So überhaupt nicht. Und ich glaube, das machen sie halt viel, weil Deutsche sehr gerne Vietnamesisch und Thailändisch essen. Und soweit ich weiß, also Gott, lynch mich nicht, falls die das auch gar nicht haben. Aber soweit ich weiß, ist dort viel auch mit Erdnuss. Und Deutsche mögen das scheinbar sehr, sehr gerne. Und deshalb ballern die das irgendwie auch ständig auf die koreanischen Gerichte. In den koreanischen Restaurants. Und das stört mich sehr. Ich bin kein großer Erdnuss-Fan in Gerichten. Also ich esse Erdnüsse gerne für sich, aber in Gerichten mag ich sie nicht so sehr. Das war mir aber halt, wie gesagt, schon aufgefallen. Das heißt, da immer noch mal einen zweiten Blick auf die Karte. Wenn da was mit Erdnüssen steht, sagt denen, sie sollen sich das auf eine nette Art natürlich, sagt denen, sie sollen ihren Scheiß für sich behalten. Nein, also, dass ihr die Erdnüsse nicht wollt. Und dass sie häufig als Garnisch obendrauf noch so Chili-Fäden noch machen. Das habe ich in Korea auch noch nie gesehen, aber fand ich jetzt an sich nicht schlimm. Es sieht halt hübsch aus und deswegen machen sie es. Hat aber halt auch wieder nicht so viel mit Korea zu tun. Ja, vom Geschmack waren viele der rein koreanischen Restaurants, oder die zumindest angegeben haben, dass sie das sind, von den Sachen, die wir probiert haben. Also wir haben uns auch bemüht, wirklich klassische Gerichte dann auch zu wählen, so wie wenn sie sowas hatten wie Japchae, Fried Chicken oder so und nicht unbedingt Bibimbap, weil Bibimbap uns dafür einfach zu simpel ist und man dann, und weil es halt auch so individuell ist, Bibimbap kann halt alles rein. Ich bin auch kein großer Fan von Bibimbap, hatte ich ja schon erwähnt. Und wir haben uns halt bemüht, solche Gerichte viel zu nehmen. Und geschmacklich waren viele wirklich sehr gut und auch sehr ähnlich wie in Korea. So dass ich schon mal spoilern kann, dass es soweit keine Ausreißer gab, bis auf einen. Und da werde ich auch gleich nochmal ganz kurz zu sprechen drauf kommen. Meinen glühenden Hass für die, der da irgendwie unauthentisch war. Also es gibt immer mal so Kleinigkeiten, die halt, ich sag mal, leicht eingedeutscht werden. Aber so von den Restaurants, die wir bisher jetzt ausprobiert haben, waren eigentlich fast alle doch schon immer noch sich sehr treu geblieben. Ja, die ich richtig gefressen habe und nicht im positiven Sinne, sind Bock. Und bevor es zur Verwechslung kommt, es gibt auch noch Bock Café und hier und da, nichts gegen die. Sieht top aus alles, sondern wirklich die Restaurantkette, die ich weiß auch nicht, ob es die woanders gibt, aber in Hamburg gibt es die auf jeden Fall. Das ist halt einfach so eine Imbisskette. Die tun nach außen sehr koreanisch. Bock ist halt auch in koreanischen Schriftzeichen geschrieben. Und die Karte ist gefühlt zu 80% vietnamesisch, japanisch und was weiß ich nicht noch alles. Also sie bieten halt sehr viel Sushi an. Oh, ich kann das immer nicht aussprechen. Pha, pho. Also halt typisch vietnamesische Küche sehr viel. Und als ich das eine Mal dann drin war, zur Mittagspause, weil ich was essen wollte und gedacht habe, ja, geil, koreanisch, probierst du mal, hatten sie von Bibimbap abgesehen ein, vielleicht zwei Gerichte, die man im weitesten Sinne zu Korea noch zählen könnte. Und da habe ich mir gedacht, das fand ich einfach frech, weil sie halt nach außen hin was ganz anderes vermitteln, halt koreanisch. Aber dann ist es einfach nur einer von vielen Asia-Imbissen, was per se ja nicht schlecht ist. Aber dann sollen sie ja sich nicht nach außen hin als koreanisch präsentieren, wenn sie es halt einfach nicht sind. Die habe ich ein bisschen gefressen. Also klar, das Bibimbap habe ich nie probiert. Aber ich sag mal auch blöd, bei Bibimbap kann man auch nicht viel falsch machen. Aber ich finde es halt kritisch, wenn man sich nach außen hin als koreanisches Restaurant präsentiert und dann aber weit über die Hälfte der Karte andere Länderküche ist. Ich finde es immer schade, wenn man da sowas, ja, nicht so Gutes zu sagen hat. Aber ja, die würde ich absolut nicht empfehlen, wenn ihr halt Bock habt auf koreanische Küche. Ich kann nicht beurteilen, wie gut das andere Essen ist. Die machen bestimmt einen guten Job in den anderen Sachen. Das will ich gar nicht judgen. Aber die sind halt absolut nicht authentisch und hat mit Korea einfach nichts am Hut. Sage ich ganz klar. Um aber auch nochmal was Positives zu sagen, auch wenn die ganzen Bewertungen erst nächstes Jahr rauskommen sollen. Aber ich fühle mich immer schlecht, wenn ich sowas Negatives sagen muss. Seoul 1988. In Hamburg ist großartig und jetzt ganz neu entdeckt für mich und absolut verliebt ist, auch wenn der Laden von außen echt nicht nach viel aussieht und der Name auch nicht so gut, finde ich, gewählt ist, Asia Imbiss in Altona. Großartig, das ist wirklich typisch koreanische Küche. Innen drin fühlt man sich auch wie in so einem Ajumma-Store, sage ich immer. Man kriegt halt alles Mögliche. Vor allen Dingen auch Gerichte, die ich sonst nirgendwo in Deutschland bisher gesehen habe. Also da gab es auch Jajangmyeon. Ganz, ganz großartig und halt wirklich auch authentisch, vor allen Dingen auch von den Portionen her. Also ja, man kann durchaus in Deutschland authentisch essen, zumindest in Hamburg. Ich gehe davon aus, in Frankfurt auch. Wir wollen uns jetzt, wie gesagt, mal ein bisschen durchprobieren, auch mal ein paar andere Städte fahren nochmal, damit ihr ein bisschen einschätzen könnt, was eins erwartet. Als Tipp würde ich halt auch noch sagen, das hört man auch immer wieder von Leuten, wenn man, egal welche Länderküche, irgendwo essen möchte und sehen oder einen Eindruck gewinnen möchte, ob das authentisch ist oder nicht, kann man das ganz gut an den anderen Gästen ausmachen. Wenn der Laden voll ist und um euch rum zum Beispiel nur, ich sag mal ganz blöd, Anas und Björn sitzen, ihr aber in einem türkischen Restaurant seid oder, keine Ahnung, beim Perser, beim Koreaner, beim, keine Ahnung, Mexikaner, wo auch immer, ne, wenn ihr in irgendeiner Länderküche seid und um euch rum nur Anders und Björn sitzen und niemand, der so aussieht, als käme er aus dem Land, dann ist es meistens kein gutes Zeichen. Das Essen ist wahrscheinlich gut, aber es ist wahrscheinlich nicht authentisch. Und das kann ich tatsächlich ein bisschen auch bestätigen. Die Restaurants, wo wir waren, die wirklich herausragend gut waren, da war das Klientel halt auch mehr durchmischt und nicht nur Anders und Björns. Ich weiß auch nicht, warum ich auf Anna und Björn komme, aber... Aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Mir ist aber natürlich auch klar, und das ist tatsächlich, deswegen fand ich die Frage auch so toll. Es ist nämlich die perfekte Überleitung, denn jetzt können wir nochmal über Easy Cook Asia reden. Mir ist ja auch klar, dass nicht jeder von euch jetzt in einer Großstadt lebt, wo man alle möglichen Länderküchen direkt vor der Haustür hat, sondern gerade, wenn man vielleicht auch ein bisschen weiter außerhalb wohnt oder vielleicht auch sogar ländlich wohnt, dass man einfach gar keinen Zugang zu internationaler Küche großartig hat, dann aber trotzdem natürlich Sachen ausprobieren möchte. Und genau da springt nämlich Easy Cook Asia ein und deswegen finde ich die auch so großartig. Erstmal zur Firma selber. Easy Cook Asia ist ein Startup aus Berlin, das, ich glaube, 2019 sind sie auf den Markt gegangen und die haben es sich zur Aufgabe gemacht, verschiedene Länderküchen aus Asien direkt zu uns nach Hause zu bringen. Und das machen sie, indem sie Kochboxen aus Ländern wie natürlich Südkorea, die Gründer sind zum Großteil nämlich auch Koreaner, aus China, Japan, Singapur, Indonesien, Malaysia, Philippinen, Thailand, Indien, Pakistan, Vietnam, Taiwan und sogar Nordkorea. Was natürlich besonders schwer ist, da was zu finden. Und zu all diesen Ländern haben sie verschiedene Kochboxen. Und in diesen Kochboxen schicken sie euch alles zu an nicht verderblichen Zutaten, die ihr dafür braucht. Und in manchen Fällen ist sogar auch wirklich alles drin, was ihr braucht, sodass ihr halt wirklich nur noch ganz simple, frische Zutaten, was wie Möhren, Fleisch, das ihr essen wollt, Eier oder anderes Gemüse, nur noch das besorgen müsst. Und das kann halt wirklich jeder besorgen, weil jeder Supermarkt sowas führt. Aber diese ganzen anderen Sachen, die man halt nur in Asiamärkten bekommt, wo viele ja dann aber auch aufgrund von Sprachbarrieren nicht wissen, was sie kaufen sollen, dann sind es häufig große Mengen. Was mich halt auch häufig hemmt, jetzt irgendwie mir jetzt so ein halbes Kilo Sesamkörner zu kaufen oder was auch immer, wenn ich gar nicht weiß, ob ich das mag. Und dann natürlich auch, darf man nicht vergessen, nicht jeder hat Zugang zu einem Asiamarkt. Diese Lücke schließen sie, man kriegt direkt all diese Zutaten in der richtigen Menge, Rezept ist mit dabei und auch eine Einkaufsliste, dass man wirklich dann auch ganz stumpf nur noch mit dem Zettel losgehen muss und dann seine, weiß nicht, Kartoffeln und Möhren noch dazu kauft. Die Boxen sind super liebevoll gestaltet, ich war wirklich total hin und weg. Ihr seht es nochmal ganz ausführlich dann auf Instagram. Sie haben mir jetzt dieses Mal die One Korea Box geschickt. Da sind 4 Gerichte drin und außerdem noch ein Booklet, das halt die Beziehung zwischen Nord- und Südkorea noch mal ein bisschen befasst, vor allen Dingen auch Länderküche und noch ein paar Hintergrundinformationen gibt. Und da ist halt ein nordkoreanisches Gericht und 3 südkoreanische Gerichte drin. Das Budae-jjigae habe ich direkt schon ausprobiert. Und mit Lin, das hat auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Bibimbap und Songpyeon, das ist, traditionell macht man das viel zu Chuseok, das sind halt mal wieder Reiskuchen, da bin ich ja immer ein Freund von. Dann, worauf ich richtig, richtig gespannt bin, ist halt das nordkoreanische Gericht, das ist Injo Gogibap. Das ist ein vegetarisches Gericht, habe ich noch nie gesehen, ich bin wahnsinnig gespannt, wie das wird. Also ich kann euch die wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Die Links und alles findet ihr natürlich in den Shownotes. Ich kann euch die wirklich empfehlen. Besonders freut mich halt, dass sie zu vielen der Gerichte auch immer eine vegetarische Alternative anbieten, entweder direkt, also zum Beispiel gibt es bei denen auch Korean Fried Chicken und sie haben aber auch vegane Fried Chicken, die werden dann meistens aus Blumenkohl gemacht. Aber dass sie halt Alternativen anbieten und auch in den Rezepten selber, so wie zum Beispiel in dem Budae-jjigae, haben sie direkt auch angegeben, okay, wenn ihr kein Fleisch mögt, dann könnt ihr auch Tofu nehmen oder das. Also dass sie einem direkt auch Vielfalt und Varianten halt anbieten. Und das finde ich ganz, ganz großartig. Ich mag das immer, wenn Leute mitdenken und versuchen, alle Leute mit einzubinden. Und besonders cool deshalb finde ich auch, dass sie sich für Kimchi entschieden haben, der immer also den Kimchi, den sie immer mitschicken, der ist vegan, weil oft wird Kimchi halt auch mit Anchovy-Brühe gemacht und oder es werden Anchovies mit reingemacht. Und deswegen finde ich es klasse, dass sie veganen Kimchi mitschicken, damit halt wirklich jeder den dann auch nutzen kann und dann nicht da was stehen hat, was einem gar nichts nutzt. Und wie gesagt, es gibt zu allen möglichen Länderküchen was. Korea natürlich besonders viel, was uns natürlich besonders freut. Aber auch die anderen Gerichte, vor allem das Butter Chicken, lacht mich sehr an. Sind wirklich ganz, ganz toll. Und wie ich vorhin schon erwähnt hatte, haben sie jetzt auch eine Box zu Squid Games da rausgebracht, weil es ihnen halt auch wichtig ist, dass man Länder halt nicht nur durch die Küche, sondern auch ein bisschen durch die Kultur kennenlernt. Weshalb auch bei vielen Gerichten immer noch mal dazu ein paar Hintergrundinfos dazu stehen. Also beim Budejige erfährt man im Booklet auch, wie der überhaupt entstanden ist und warum er Militäreintopf genannt wird. Also ja, ich könnte jetzt noch stundenlang über die weiterreden. Und ihr habt es ja auch schon in der letzten Folge, wo Ellie sie vorgestellt hat, gehört. Die sind wirklich ganz, ganz toll, sehr empfehlenswert und so liebevoll designt. Ich bin immer noch ganz hin und weg. Also ja, probiert es gerne mal aus. Gerade zu Weihnachten ist das ja auch eine schöne Sache. Und ja, lasst mich gerne wissen, was ihr gegessen habt und wie ihr es fandet. Und deshalb ist es für diese Folge auch meine Empfehlung. Und ich kann jetzt auch verstehen, warum Ellie so begeistert war. Das war's dann jetzt auch schon. Das war's dann jetzt auch mit dieser Folge. An dieser Stelle wollte ich auch nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an euch alle rausschicken. Wir haben jetzt offiziell die über 1000 Abonnenten bei Spotify und Apple Podcast erreicht. Ich bin total beseelt davon. Also das macht mich immer ganz emotional. Also ja, das freut mich einfach immer zu sehen. Und auch die ganzen lieben Bewertungen, die ihr auf Apple hinterlassen habt, hat mich auch sehr, sehr gefreut. Ich habe jetzt letztens erst gecheckt, wie man das sehen kann. Und hab die dann erst entdeckt und hab mich wahnsinnig drüber gefreut. Also ja, vielen, vielen lieben Dank für euren Support. In dem Sinne, hinterlasst gerne eine Bewertung. Schreibt mir per Mail eure Eindrücke, Wünsche für Themen, Fragen, was auch immer. Per Mail an koreacafe.podcast@gmail.com oder eben halt auch immer auch gerne auf Instagram an koreacafe.podcast. Ich freue mich aufs nächste Mal mit euch und bis dahin, tschüss!